Guten Morgen auch von mir aus. Als der Manuel, unser Pastor, mich vor 3 Wochen angerufen hat, hat er gesagt: Du, eigentlich wäre der Frank dran gewesen. Der ist aber an dem Wochenende verhindert, könntest du für ihn einspringen? Dann habe ich eigentlich spontan gesagt: Ja, kann ich machen. Und einen kurzen Moment später habe ich gedacht: Was hast du dir hier angetan? Ich weiß gar nicht, über was ich predigen soll. Denn das ist ungefähr so ein Status, wie ihr ihn seht, den ich gerade habe. Ich habe gerade eine Wartungspause. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Wartungspausen in eurem Leben. Ich vermute mal, dass die eine oder andere Situation euch bekannt vorkommt. Und ich möchte jetzt schon mal darauf hinweisen, dass das Bild links unten nicht meine Füße sind und auch nicht meine Gewichtsangabe ist. Nicht, dass es da Spekulationen darüber gibt. Das ist ein Bild aus dem Internet. Ja, wir bringen unsere Autos zur Inspektion. Wir gehen regelmäßig zu einem Checkup beim Doc, lassen uns durchchecken, ob unsere Pumpe noch funktioniert, ob der Blutdruck richtig ist, Fettwerte, sage ich jetzt mal nichts zu. Wir gucken, ob der Luftdruck in unserem Reifen ordentlich ist, damit es irgendwie nicht zu viel abgefahren wird oder einseitig abgefahren wird. Ingo weiß, wie wichtig das ist, Feuerlöcher zu prüfen, dass die auch funktionieren im Falle eines Brandfalls. Wichtig ist es, an der Kasse den Schein zu prüfen. Vielleicht hat man uns irgendwie eine Blüte untergejubelt. Das heißt, täglich begegnen uns in unserem Leben Check-ups, Prüfungen, die wir selber durchführen oder zu denen wir gezwungen sind. Und es ist auch gut, dass wir diese Check-ups haben, weil das Resultat wäre, welches, dass irgendwas, was nicht richtig funktioniert, in dem Zustand bleibt und wenn es in dem Zustand bleibt, die Funktion nicht mehr gegeben ist oder vielleicht überhaupt keine Funktion mehr da ist. Und deswegen machen wir das mit den Prüfungen. Ich weiß nicht, wie dein momentaner Status ist. Wo würdest du dich gerade selbst einordnen? Bist du gerade voll im Saft, Smiley? Du könntest die Bäume ausreißen, dir geht es geistlich super gut, du hast eine gute Zeit mit Jesus. Und eigentlich kann dich nichts umwerfen im Moment. Oder würdest du sagen, ja, es läuft, wie ich das öfters mal sage, es ist noch Luft nach oben. Oder bist du einer, der sagt, boah, gerade geht überhaupt nichts und ich sehe da auch überhaupt keine Perspektive. Kommst dir vielleicht vor wie dieses Männchen hier im Hamsterrad, was ständig rund läuft? Irgendwie musst du sehen, dass dein Leben auf die Kante kommt, dass da alles rund läuft, dass du in deinem Beruf eine ordentliche Leistung bringst. Und dann kommt auch hinterher noch dieses schlechte Gewissen: ach du, jetzt muss ich an der Gemeinde, irgendwie mache ich da viel zu wenig. Da erwartet Gott doch eigentlich auch, dass ich da irgendwie. Und dann kommt so ein Status der Unzufriedenheit. Und den habe ich seit einem Jahr ungefähr, seit einem knappen Jahr ungefähr, dass ich merke, irgendwie muss es mehr geben, wie das, was ich gerade habe. Und im Gespräch mit Freunden sagt der eine: Ich weiß gar nicht, was du hast. Du machst doch schon so viel in der Gemeinde, du bist doch voll aktiv und machst du dir dann eigentlich ein bisschen viel Druck? Warum siehst du das denn alles so verbissen und kannst du da nicht mal ein bisschen runterkommen? Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, woher kommt das eigentlich, dass du so eine innerliche Unruhe hast und so eine innerliche Unzufriedenheit, obwohl augenscheinlich alles in Ordnung ist. Obwohl es dir eigentlich finanziell nicht schlecht geht, da ist auch Luft nach oben, klar, ist bei jedem, glaube ich, von uns, noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich könnte jetzt nicht sagen, es gibt irgendwas, was ich mir nicht kaufen kann, weil da fehlt es jetzt irgendwie. Oder in der Gemeinde. Die Gemeinde hat sich toll entwickelt im letzten Jahr. Es sind viele neue Leute dazugekommen. Es sind viele Leute in die aktive Arbeit gekommen. Ich könnte doch eigentlich rundum zufrieden sein. Warum habe ich in meinem Herzen so eine Unzufriedenheit? Mache ich mir da irgendwie Selbststress? Und irgendwann bin ich auf eine Predigtreihe eines österreichischen Predigers gestoßen und habe mir eine Predigtreihe angehört, der neue Bund in Christus. Und da sind mir Dinge aufgefallen, Und die sind wohlgemerkt mir aufgefallen. Vielleicht sind euch die schon lange aufgefallen. Vielleicht sind die euch auch noch nicht aufgefallen. Und ich will schon mal vorab sagen, das, was ich heute sage, ist jetzt irgendwie so mein Empfinden. Das muss jetzt nicht das sein, was ihr gerade empfindet. Vielleicht geht das auch an euch vorbei. Vielleicht habt ihr das vielleicht auch schon durchgemacht. Und vielleicht fühlt ihr euch ähnlich wie ich und könnt da vielleicht mit reingehen. Und in dieser Predigt wird dieser neue Bund, den wir in Christus haben, beschrieben, der absolut einen Unterschied darstellt zu dem alten Bund. Und Carlos hat da schon mal drüber gepredigt und ich will es einfach nur noch mal ganz kurz anreißen, worum es geht. Im alten Bund ging es darum, dass Gott zu den Israeliten gesagt hat, ich will einen Bund mit euch machen. Und der funktioniert folgendermaßen. Ihr habt die Gebote, die ich euch gegeben habe, wer weiß, wie viel es sind, 613 mit den 10 Geboten. Ne, die 10 Gebote kommen, 603 plus die 10 Gebote, genau. 613 Gebote gebe ich euch. Wenn ihr die einhaltet, dann wird es euch gut gehen, dann werde ich vor euch hergehen. Und wenn ihr die nicht einhaltet, dann wird mein Zorn über euch kommen. Das war der Deal des Bundes. Und das Volk Israel, die haben gesagt, jawohl, wir wollen diesen Bund eingehen. Und dass das oft gescheitert ist, dass das Volk Israel oft an diesem Bund gescheitert ist, weil sie einfach diese 613 Gebote, wie auch wir heute, nicht einhalten können. Also der Deal war, wenn ihr mit mir in Gemeinschaft sein wollt und wenn ihr wollt, dass ich eng mit euch bin, dann haltet diese Gebote ein. Und wenn ihr das nicht tut und wenn ihr euch von mir abwendet, dann müsst ihr die Konsequenzen dafür tragen. Und der neue Bund, da habe ich ganz, ganz lange geglaubt, dass den Gott mit mir gemacht hat. Als ich mich bekehrt habe, als ich Christ geworden bin. Wenn wir in die Bibel reingucken, dann haben wir da überhaupt nichts mit zu tun. Dieser neue Bund ist zwischen dem Vater und dem Sohn gemacht worden. Und deswegen ist dieser Bund auch, der geht nicht kaputt. Weil der Deal hieß, wenn du für die Sünden dieser Menschen am Kreuz stirbst, will ich ihre Verfehlungen nicht mehr gedenken. Und das ist ein gravierender Unterschied, denn wenn ich was mit dem Bund zu tun habe, dann fange ich an, oft wieder in das alte Muster reinzugehen. Vielleicht erinnere ich noch daran, dass der zweite Teil des Bundes hieß, wenn ihr an meinen Geboten scheitert, dann müsst ihr die Konsequenz tragen. Und der neue Bund heißt, wenn du, mein Sohn, dein Blut vergießt, dann will ich denen und die zu dir gehören, deren Sünden will ich nicht mehr gedenken. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist dieser Satz, es ist vollbracht, es ist nichts mehr zu bringen von meiner Seite aus. Und wenn wir darüber nachdenken, was uns vielleicht in der Vergangenheit von unseren Vorfahren und von deren Vorfahren und von deren Vorfahren so mit überliefert worden ist an Dingen, dann sehe ich da sehr, sehr viele Dinge, die noch so im alten Bund mitschwimmen, die mit dem neuen Bund oft gar nichts zu tun haben, den Jesus gemacht hat. Und die Frage, die sich stellen muss, ist, von wem werden wir gelehrt und prüfen wir das Gelehrte? Ich habe die Woche, hatten wir Besuche abends und dann sagte eine gute Freundin von uns, als ich damals in diese andere Gemeinde gekommen bin, dann hat man mir gesagt, mach einfach alles, was wir machen. Ist das eine biblische Aussage? Wenn ich irgendwo in eine Glaubensgemeinschaft reinkomme, dass man sagt, mach doch einfach alles so, wie wir das machen? Das heißt, wenn wir gelehrt werden, auch von hier oben, ich könnte euch heute Morgen alles erzählen, wenn ihr das nicht in der Bibel prüft, dann tut es mir leid. Dann fallt ihr vielleicht irgendwo an der Stelle falsch runter, wo ich falsch was gelehrt habe. Das heißt, wichtig ist einfach das, was von hier oben kommt oder das, was durch eine Predigt kommt oder das, was uns andere Menschen sagen, muss immer geprüft werden in der Bibel, ob das auch wahr ist, ob das fundiert ist, was derjenige sagt. Und wenn das falsch ist, dann lasst uns aufeinander zugehen und lasst uns darüber reden. Aber lasst uns nicht in der Tradition drin hängen, in der wir uns seit Jahrzehnten drin bewegen. Und wenn da was falsch drin ist, dann lasst uns auch sagen, okay, das haben wir falsch gesehen, das müssen wir irgendwie neu sehen. Ich sag mal, Ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr viele Gespräche mit meinen, mit den Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, mit den Jehovaszeugen. Ja? Ich mag die einfach. Und was mich wirklich begeistert ist, mit welchem Engagement sie rausgehen und den Menschen vom Evangelium erzählen. Leider ist es das Falsche. Und das konnte ich einfach prüfen, indem ich, als ich auch die persönlichen Gespräche, wo sie gesagt, komm, wir machen mal Bibelstudium. Ich sage, das können wir gerne machen. Und dann haben wir geguckt und dann haben wir gemerkt, Mensch, das ist eigentlich ganz anders gemeint, wie ihr das sagt. Das heißt, die Bibel gibt uns immer Aufschluss darüber, ist irgendwas wahr oder ist irgendwas nicht wahr. Und da würde ich uns einfach auch zu ermutigen, wenn irgendwie du den Eindruck hast, das, was hier oben gesagt wird, das ist mir jetzt fremd oder das entspricht nicht dem, wie ich christlich sozialisiert erzogen worden bin, dann prüf das bitte. Und wenn das falsch ist, dann hab den Mut, drauf zu machen. Denn die Bibel fordert uns auf, das weiterzuklicken. Klickst du mal weiter? Ah ja, so. Da steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das ist eine Aufforderung, die uns die Bibel gibt, weil wir in der Gefahr stehen, einfach Dinge zu übernehmen, ohne sie geprüft zu haben. Und ja, wie schon gesagt, vermischen wir oft diesen neuen Bund, dieser Freiheit, die Christus uns geschenkt hat, mit dem alten Bund, in dem es Gesetze zu erfüllen gab. Und in Galater schreibt der Apostel Paulus, nun steht nun fest in der Freiheit, zu der euch Christus euch befreit hat und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Er muss den Galater nochmal sagen, Leute, ihr kapiert hier was nicht. Es geht nicht, dass ihr jetzt wieder sagt, die Beschneidung muss trotzdem wiederkommen. Und Jesus und die Beschneidung, Jesus und dies und jenes. Ja? Sondern er sagt, Jesus allein ist der neue Bund. Und alles, was ihr dazu nehmt, damit macht ihr das, was Jesus gemacht hat, diese Befreiung, als er gesagt hat, es ist vollbracht, macht ihr kaputt. Und ich habe mich gefragt, gibt es auch bei uns in der Gemeinde oder in meinem Christsein Dinge, wo ich merke, und ich habe nur mal 3 oder 4 Stück rausgekramt, wo mir das aufgefallen ist. Und ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Und ich nehme euch da einfach mal mit hinein. Das muss auf euch nicht zutreffen. Aber zum Beispiel in unserem Gebetsleben fiel mir das auf. Wir versuchen oft, durch noch intensiveres Beten Gott in unsere Denkweise und Wünsche hineinzunehmen und den von uns gewünschten Ausgang durch häufiges Wiederholen herbeizuführen. Ich habe mich gefragt, gibt es da oben eine Strichliste, dass Gott vielleicht einen Engel hat und sagt, pass mal auf, wenn der jetzt 26 Mal gebetet hat, dann erfülle ich dir diesen Wunsch. Oder wenn er ganz tief auf die Knie gegangen ist. Oder wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt, dann erfülle ich dir diesen Wunsch. Wie ist das bei uns, dieses Denken von Gebetserhörung? Ist das immer wieder die Gebetsmühlen? Jesus sagt, Petrus sagt, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich nehme das mal meine Sorge. War jetzt schlecht gelaufen, weil der Sven es nicht gefangen hat. Wo ist meine Sorge? Sie ist weg. Die Bibel gebraucht hier einen Ausdruck, werfen. Sagt nicht, sprecht darüber, sondern packt das und werft das weg. Lasst das nicht an euch dran, denn ihr werdet da alleine nicht mit klarkommen. Werft das weg. Und wenn ich etwas zu Gott hingeworfen habe, muss ich dann am nächsten Tag ihn nochmal daran erinnern oder noch 10-mal erinnern oder noch 20-mal erinnern. Gott hat doch keine Demenz. Sondern ist es vielleicht eine Idee zu sagen, ich habe das Problem jetzt an Gott abgegeben. Und ab morgen fange ich da an, für zu danken, dass der Herr Jesus sich um dieses Problem jetzt kümmert. Ich habe das erlebt in meiner Firma zum Beispiel, dass es da Zeiten gab, wo ich mir sehr viel Sorgen gemacht habe, ob es Aufträge gibt oder nicht. Und ich habe irgendwann mal gesagt, Herr Jesus, wenn du willst, dass das die Firma ist, wo ich Menschen mit dienen soll, indem ich einen Arbeitsplatz zur Verfügung stelle, indem ich auch mit ihnen über dich hier reden kann, dann möchte ich nicht ständig in dieser Sorge leben. Und ich gebe das jetzt einfach, diese Sorge an dich ab. Ich kümmere mich weiterhin drum, aber ich gebe diese Sorge an dich ab. Und das hat mich relax gemacht. Es hat mich auch relax gemacht, als alle gesagt haben, es gibt eine riesen Wirtschaftskrise. Und es hat mich auch relax gemacht, als jetzt Corona kam, wo alle Firmen Kurzarbeit gemacht haben. Ich habe gesagt, ich habe das an Jesus abgegeben. Ich will das nicht wieder zurückholen. Ich habe das da hingeworfen und da bleibt es auch. Und einfach wieder zu sagen, danke Jesus, dass ich mich darauf verlassen kann, dass du dich darum kümmerst. Also vielleicht sollten wir uns das vor Augen rufen. Wenn ich eine Sorge weggeworfen habe, sollte ich sie nicht ständig wieder zurückrufen, sondern lass sie beim Herrn Jesus. Und ich weiß, dass das schwierig ist. Wir haben ja auch Leute in der Gemeinde, die sind momentan sehr, sehr krank. Und die bringen wir vor unseren Gott. Aber lasst uns dafür danken, dass Gott jetzt schon an der Arbeit ist. Dass Gott das in seinen Händen hält. Die ganzen Krankheiten. Und lasst uns dafür danken, dass Gott mit denen einen guten Weg gehen wird. Weil das Vertrauen haben wir doch, wenn wir Gott diese Krankheit, den Menschen mit diesen Krankheiten vor ihm bringen, dann haben wir das Vertrauen, dass er was Gutes draus macht. Ansonsten brauche ich an diesen Jesus nicht zu glauben, wenn ich nicht das Vertrauen habe, dass der aus meinem Gebet was Gutes macht. Und dass dieser Satz, es ist vollbracht, auch wirklich heißt, es ist vollbracht. Vielleicht können unser Gebet lauten, du großer Gott, ich danke dir, dass du mich jetzt hörst und dass ich dir wichtig bin. Ich bringe dir nur mein Anliegen, weil du mich kennst. Weißt du, dass ich in dieser Situation machtlos bin und auf deine Hilfe angewiesen bin? Du kennst meinen Wunsch, Herr, weil du alle Fäden in der Hand hältst. Und da ich weiß, dass du keine Fehler machst, möchte ich mein Anliegen im Vertrauen an dich abgeben und dir von Herzen danken, dass du dich jetzt darum kümmern wirst. Bei dir ist mein Anliegen gut aufgehoben und ich will dir in allem vertrauen. Erwecke in mir den Glauben, wenn ich wieder ins Zweifeln komme und erinnere mich daran, dass dieses Problem nicht mehr meins, sondern deins ist. Amen. Wir beten oft dafür, dass Gott uns Liebe für die Menschen gibt, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Gibt es bei euch im Leben Menschen, mit denen ihr Schwierigkeiten habt? Ich sehe großes Kopfschütteln. Ja? Die haben wir doch alle irgendwie. Ne? Der eine mehr, der andere weniger. Mal ist es ein Tag, wo haben wir keine Schwierigkeiten. Aber es gibt Menschen, die können uns schon wirklich an unsere Grenzen bringen. Matthäus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Was mir hier auffällt, ist, dass er nicht sagt, bittet den Herrn, dass ihr mehr Liebe kriegt für diese Menschen. Sondern wir sollen diese Menschen lieben. Aber wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun, denn in Thessalonicher steht auch nochmal ein Vers, bittet, dass die Liebe in euren Herzen entfaltet wird. Es geht also nicht darum, dass Gott uns mehr Liebe reinbringt, weil in Jesus haben wir schon alles an Liebe, was wir geben können. Wir sollen dafür beten, dass diese Liebe zur Entfaltung kommt. Gott kann uns nicht mehr Liebe ins Herz geben, weil er in uns wohnt. Welche größere Liebe gibt es als den Gott, der in uns wohnt? Aber es gibt Dinge, die blockieren diese Entfaltung dieser Liebe. Und dafür sollen wir beten, dass diese Liebe zur Entfaltung kommt und nicht darauf warten, weil das eine heißt, ich warte jetzt mal, dass ich mehr Liebe kriege. Wenn ich sie nicht kriege, kann ich auch nichts daran ändern, weil Gott hat mir nicht mehr Liebe gegeben. Und die andere Sache ist die, zu sagen, Gott, wo blockiere ich diese Liebe? Mit was blockiere ich diese Liebe, die in mir drin ist, dass sie zur Entfaltung kommt? Das eine ist eine wartende Geschichte und das andere ist eine aktive Geschichte. So merken wir manchmal, dass wir Dinge beten und sagen, die vielleicht gar nicht der Funktion entsprechen, die Jesus vielleicht in uns freisetzen will. Noch ein Beispiel. Der Zehnte gehört Gott. Ich weiß, dass das sehr, sehr oft in meiner Kindheit gefallen ist. Vielleicht noch nicht aus meinem Elternhaus, das weiß ich nicht. Aber ich habe sehr, sehr oft gehört, der Zehnte gehört Gott. Wo steht denn das im Neuen Testament? Das ist eine Anweisung im Alten Testament, dass die Leviten, also die, die den Dienst am Tempel versehen haben, dass die versorgt wurden. Das heißt, der Zehnte war dafür da, dass die Menschen, die im Reich Gottes dienen, versorgt worden sind. Jetzt könnte man sagen, das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft. Wenn jeder seinen Zehnten geben würde, hätten wir im Reich Gottes eigentlich gar keine Probleme. Epheser 1, Vers 11 sagt, weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Du bist Erbe der himmlischen Herrlichkeit. Wenn du in Christus bist, dann gehört dir alles, was Christus gehört und Christus gehört alles, was dir gehört. Das ist der Deal. Da wird nicht von 10% gesprochen. Theoretisch gesehen gehört Gott mein ganzes Geld. Aber wir lernen zum Beispiel, dass der Zehnte Gott gehört. Ist eigentlich nicht biblisch, weil eigentlich gehört alles Gott. Und ich gebe mich manchmal damit zufrieden, weil ich gesagt, ich habe ja schon 11% gegeben, ich habe dieses Jahr auch 15% gegeben, dann bin ich ja irgendwie im Soll. Darum geht es gar nicht. Es geht überhaupt nicht um einen Soll, sondern es geht darum, dass Jesus alles gehört, was mir gehört. Und mir gehört alles, ich habe Anteil an allem, was Jesus gehört. Ich bin Erbe. Ich bin Erbe Gottes. Was heißt das denn, Erbe zu sein? Da steht nicht, ihr habt ein bisschen davon, sondern wir sind Erben. Wir sind Erben in der Familie Gottes. Wir haben Anteil an dieser Herrlichkeit. Wir haben Anteil an allem, was Gott uns schenkt. Und deswegen hat Gott auch Anteil an allem, was mir gehört. Als Gott seinen Sohn Jesus für uns sterben ließ, hat er alles in eine Waagschale gelegt. Sollte der Herr daher nicht auch alles, was wir besitzen, Gott zur Verfügung stellen? Das ist eine Frage, die müssen wir uns vielleicht beantworten. Ich habe mir die beantwortet und glaubt mir gerne, ich bin da noch nicht mit fertig. Was das heißt. Als Selbstständiger ist man immer in der Gefahr, dass man sagt, man darf nicht so viel Geld ausgeben, man weiß nicht, wie der nächste Monat wird. Du musst immer ein bisschen was auf der Kante haben und so weiter. Und ich möchte gerne von dieser Freizügigkeit lernen, dass ich sage, das, was mir gehört, gehört Gott. Da bin ich noch nicht so weit. Das ist mein Lernprozess gerade. Aber ich möchte mich nicht mehr mit den 10% zufrieden geben. Ich will versuchen, was möglich ist. Wir beten auch sehr oft in der Gemeinde, Herr, schenk doch, dass die Mittel zusammenkommen. Da habe ich mir auch gedacht, ist das ein Gebet, was wir beten sollten? Haggai 2, Vers 8 sagt, mein ist das Silber und mein ist das Gold, so spricht der Herr der Herrscher an. Glauben wir wirklich, wenn das Gottes Gemeinde ist, mit der er vorangeht, dass er dann nicht auch dafür sorgen wird, dass diese Gemeinde finanziell versorgt ist? Wäre es vielleicht wie in Thessalonicher 5, Vers 18, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes Christus für euch. Wäre es nicht besser, wenn wir sagen, danke, Herr Jesus, dass du jetzt schon wieder Leute bereit machst, die Geld für dein Werk geben und danke, dass du uns versorgst und dass du diese Gemeinde auch in Zukunft finanziell versorgen wirst. Und überlassen wir das doch Gott, wem er was aufs Herz legt, was er aus seinem Geldbeutel rausnimmt. Und selbst wenn keiner aus dieser Gemeinde noch einen Cent hätte, würde Gott trotzdem diese Gemeinde weiterführen. Er würde sie mit irgendwas versorgen. Irgendwoher kommen diese Mittel, weil es seine Gemeinde ist. Die ist nicht von uns abhängig. Und das sind solche Muster, die wir vielleicht als Christen uns angewöhnt haben. Und ich glaube, dass es im Bereich eines jeden Menschen Dinge gibt, wo er vielleicht wieder Dinge mit in den neuen Bund hineinnimmt, die eigentlich ja in den alten Bund reingehört, wo es so Gesetzmäßigkeiten gab. Wenn du das tust, wird das passieren. Jesus hat am Kreuz alles gemacht. Und ich habe Anteil an dieser Kraft und ich habe Anteil an allem, was Jesus hat. Und die Frage ist, wenn es in meinem Leben gerade so kraftlos ist und wenn es in meinem Leben gerade so trocken ist, dann ist es nicht die Frage, was kann ich tun, damit es besser wird, sondern ist die Frage, bin ich in Christus? Denn wenn ich in Christus bin, Jesus sagt das, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Und wenn es in meinem Leben gerade keine Frucht gibt oder wenig Frucht gibt, dann ist die Frage, die ich mir stellen sollte, ist einfach, bin ich in Christus? Und was bedeutet das eigentlich, in Christus zu sein? Das ist gerade meine Baustelle, wo ich überlege. Bedeutet das, in Christus zu sein, aktiv in der Gemeinde zu sein, so viel wie möglich machen, um irgendwie ein ruhiges Gewissen zu sein? Oder bedeutet, in Christus zu sein, Gemeinschaft mit seinem Heiligen Geist zu haben, ihm erlauben, mit meinem Leben zu machen, was er will? Jesus hat irgendwann mal gesagt, viele werden Herr, Herr sagen. Was bedeutet es wirklich, dass Jesus mein Herr ist? Das ist meine Frage, die ich mir gerade stelle. Herr heißt, ihm gehört alles. Ihm gehört meine Zeit, ihm gehört meine Firma, ihm gehört mein Geld, ihm gehört alles, was ich habe. Und wenn er Herr ist, dann darf er zu 100% darüber verfügen. Und ich frage mich manchmal, wie weit bin ich davon entfernt? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist das für euch auch schon normal, dass ihr sagt, alles, was Jesus gehört, gehört mir. Ich bin da noch nicht so weit, aber ich will dahin. Weil das auch eigentlich das ist, diese Symbiose. Christus in mir, ich in Christus. Ich will meinen Tag morgens anfangen in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich will die Dinge, die mich begrenzen, die ich nur in der Verbindung mit Jesus schaffe, die will ich freisetzen. Und die kann ich nicht aus meiner eigenen Kraft freisetzen, sondern die kann ich nur freisetzen, indem ich mich jeden Morgen neu dem Heiligen Geist hingebe und sage, Heiliger Geist, ich fange wieder bei Null an. Ich brauche heute deine Kraft, ich brauche heute deine Weisheit, ich brauche heute deine Entscheidungskraft, damit ich Jesus besser kennenlerne und dass ich kapiere, wie das Herz des Vaters tickt. Weil das kapiere ich nicht aus Leistung, das kapiere ich nicht aus noch mehr, sondern das kapiere ich, indem ich mich diesem Gott zu 100% hingebe, dieser Gott, der sich 100% für mich hingegeben hat. Da würde ich gerne mit uns hinkommen. Ich persönlich sehe, dass in der Bibel steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ich entdecke an mir für noch so viel Altes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal denkst du, dieser alte Adam. Wie hat der Luther gesagt, täglich ertränke ich den alten Adam, aber das Mistvieh kann schwimmen. Da ist was dran. Und ich möchte einfach, dass mein Tag damit beginnt, dass ich das abgebe, dass ich diesem alten Adam nicht den Tag überlasse, sondern dass ich den Tag meinem Herrn überlasse. Das ist morgens für mich eine ganz schöne Herausforderung. Manchmal schlafe ich beim Beten schon wieder ein. Ich versuche das morgens, wenn ich aufstehe und so langsam wach werde, dass ich dann sage, Herr Jesus, und dann fällt mir ein, ups, du bist ja schon wieder am Schlafen. Ich muss also wirklich aufstehen und muss aktiv auf die Füße stehen, im Bad gewesen sein und dann kann ich das tun. Also sei dir morgens bewusst, wenn du wirklich bei dir bist, wenn du wach bist, dann lad doch Jesus einfach ein und lad den Heiligen Geist ein, dass er deinen Tag bestimmt, so dass diese neue Kreatur, die du bist, dass die auch zum Scheinen kommt. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiches Erbe alle auf euch wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit denen er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und in den himmlischen Welten den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Diese Kraft lebt in uns, wenn wir Kinder Gottes sind. Wenn wir gesagt haben, Jesus, du sollst der Herr unseres Lebens sein, dann lebt diese Kraft in uns. Und ich möchte rausfinden, wo der Schalter ist, diese Kraft zur Entfaltung zu kommen zu lassen. Ich möchte rausfinden, wo ich Dinge in der Bibel falsch verstanden habe und vielleicht das verhindere, dass diese Kraft aus mir rauskommt. Wo ich vielleicht auf mich baue, wo ich mich zurücknehmen muss, wo ich dem Geist Gottes den Vortritt lassen muss. Wenn diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in mir drin ist, dann ist da noch eine ganze Menge mehr möglich. Und da freue ich mich einfach drauf und da bete ich für. Deshalb bete ich auch für euch für heute jetzt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass der neue Bund nicht von uns abhängig ist. Ich danke dir dafür, dass du diesen Bund mit deinem Sohn gemacht hast. Und wenn wir in Verbindung mit deinem Sohn sind, Jesus, wenn wir in Verbindung mit dir sind, dann haben wir Anteil an diesem Bund, dann haben wir Anteil an der Kraft, dann haben wir Anteil am Erbe und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass das nicht von meiner persönlichen Leistung abhängig ist. Und ich wünsche mir einfach, dass diese Kraft, die du in uns schon reingegeben hast, durch dich, Heiliger Geist, dass diese Kraft, dass du, Heiliger Geist, in uns mehr Raum kriegst, dass du nicht loslässt, uns auf die Dinge aufmerksam zu machen, die uns blockieren, in dieser Kraft zu leben. Die vielleicht blockieren, diese Liebe in unserem Herzen weiterzugeben. Wir können das alles nicht selbst produzieren und wenn wir das tun, ja, dann veräppeln wir uns selber. Und das tun wir viel zu oft. Wir wollen einfach dahin kommen, dass du 100% Kontrolle über unser Leben hast. Denn du bist der, der einen guten Plan für uns hat. Und alles, ja, was wir aus deinem Wort falsch verstehen, Herr Jesus, da öffne du uns, Heiliger Geist, die Augen, dass wir das richtig sehen. Dass wir nicht in alten Traditionen leben, die uns vorgelebt sind, geworden sind, sondern dass wir diese Sachen neu entdecken und dass du uns neu die Augen öffnest, was du noch alles mit uns vorhast und in welcher Kraft und in welchem Reich wir eigentlich leben durch deinen neuen Bund. Wir möchten diese Wunder, diese Kraftwirkung, die uns folgen sollen, das hast du uns versprochen, die möchten wir einfach erleben. Und wir möchten erleben, dass durch unser Leben Menschen zu dir finden und ja, in diesen neuen Bund hineinkommen. Und da bitte ich dich einfach drum, dass du Nummer eins bleibst und wir frühestens Nummer zwei werden. Danke, dass du uns hörst und danke, dass wir dir wichtig sind und danke, dass du an uns arbeitest und dass du so viel Geduld mit uns hast. Amen.